Unternehmer-Jam-Session. Danke für die Ups und Aufs. Manche stehen stundenlang Schlange für einen Achterbahnlauf. Mit dieser Line von Lars herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session. Und all diejenigen von euch, die unternehmerisch tätig sind oder waren, werden mit Sicherheit bestätigen können, dass Unternehmertum immer etwas mit einer Achterbahnfahrt zu tun hat. Es geht rauf und runter. Es ist letztendlich wie normal im Leben. Es ist der Rhythmus des Lebens. Und nicht umsonst sagt man, dass Unternehmertum auch immer etwas mit Risiken zu tun hat, wobei ich es lieber so formuliere. Es hat eher etwas mit Chancen zu tun, denn mit jeder Herausforderung gibt es auch eine Chance. Und wir wollen es aber im heutigen Real Talk mal mit unternehmerischen Risiken auseinandersetzen. Ein Thema, was, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht zu meinen Herzensthemen gehört. Ich schiebe sowas ganz gerne weg, ne, wenn ich schon das Wort Vorsorge und so weiter höre. Ich habe aber auf dem letzten Franchise-Treffen in Berlin Nicole und Jürgen von Secufox kennengelernt. Und die haben mir ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell vorgestellt. Und ich dachte mir, hey, das ist doch super. Das möchte ich auf jeden Fall hier in der Hörerschaft teilen, weil es für alle Unternehmenden mit Sicherheit von Bedeutung ist. Und wir möchten das nicht nur teilen, sondern Tobi und ich, mein Geschäftspartner, haben uns auch dazu entschlossen, selber dieses Vorsorgekonzept, den sogenannten Notfallkoffer, denn darum geht es, in Anspruch zu nehmen. Was genau das ist, darüber sprechen wir jetzt im Real Talk. Und dann erklärt sich auch der etwas sarkastisch gemeinte Satz: Der Tod des Unternehmers ist nicht der schlimmste Fall. Immer im Zusammenhang mit den Notfallkonzepten zu sehen. Also, wir haben auch ein Easter Egg auf jeden Fall versteckt. Wenn ihr aufmerksam den Real Talk hört, werdet ihr es auf jeden Fall entdecken und ihr könnt ein wenig Geld sparen, wenn ihr denn möchtet. Und alles weitere im Real Talk. Und im Outro hören wir noch ganz kurz wieder. Bevor wir inhaltlich einsteigen, werden sich Nicole und Jürgen aber erstmal vorstellen. Und dann geht's rein in den Deep Talk. Viel Spaß dabei. Vielleicht mögt ihr mal ganz kurz ein bisschen was zu euch sagen, was ihr aktuell macht, wo ihr herkommt. Vielleicht anfangen mit dir, Nicole.
Ja, gerne. Ich war vor 5 Jahren auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, bin eigentlich Diplom-Betriebswirtin und habe dann eben genau dieses Thema entdeckt, wovon du jetzt gerade gesprochen hast. Der Spannungsbogen steigt noch ein bisschen.
Das ist ein Cliffhanger, nennt man das im Podcast.
Ja. Und bin mit Feuereifer eingestiegen in die Firma und bin seither hier verantwortlich für Partnermanagerin. Ja.
Cool.
Ich würde dann weitergeben an den Jürgen.
Ja, vielleicht zwei Worte zu Secufox. Ich selbst bin geschäftsführender Gesellschafter mit meinem Partner, mit dem Roland Bauer zusammen. Uns gibt es so seit 2017 und wir kommen so aus dem Bereich der mittelständischen Unternehmerberatung. Und die Idee, unsere Idee wurde geboren, als wir gesehen haben, dass viele, viele Unternehmer für so eine Notfallsituation, über die wir gleich noch sprechen werden, einfach kein Risikomanagement betreiben. Und mal ganz ehrlich, ja, wenn wir jetzt hier Zuhörer haben, die Unternehmer sind, wir Unternehmer, wir leben doch, als hätten wir 30 Schutzengel und als wären wir unsterblich. Ja? Stimmt das? Ich horch mal rein, ja. Und was haben wir?
Also ich kann es bestätigen.
Und damit verbunden natürlich auch die Frage, ne, was haben wir oder was hat jeder Einzelne dagegen getan? Ich will das Ganze jetzt auch nicht zu dramatisch machen, aber das ist letztendlich das, was Secufox und was ich und was wir den ganzen Tag machen, nämlich Familienunternehmen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, dass das eigene Unternehmen fortgeführt werden kann und fortgeführt werden darf, wenn man selbst als Chef oder als Chefin ausfällt. Und das machen wir, da haben wir uns spezialisiert. Das machen wir ausschließlich für Unternehmen und Unternehmerfamilien. Das machen wir nicht für Privatpersonen. Da gibt es andere Lösungen. Wir verkaufen nebenbei auch keine Versicherungen, sondern das ist das, also diese Absicherung von Familienunternehmen und mittelständischen Unternehmen, das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Genau, das so mal als einen kurzen Überblick, so wer ist denn da heute überhaupt im Podcast?
Ja, und ihr bezeichnet es ja selber als Notfallkonzepte für Unternehmer. Und ich mit meinem Finanzierungsgehirn, also zum einen finde ich sehr sympathisch, was du gerade gesagt hast, dass ihr nur das macht, nichts anderes. Ich bin ja auch immer ein Riesenfan von Spezialisierung. Wir sind ja auch schwerpunktmäßig, zumindest im Bereich der Finanzierung, tätig, Tobias und ich. Und ich habe dann immer sofort im Kopf, als ich Notfallkonzepte gehört habe, dachte ich erst, es geht um finanzielle Notfallkonzepte. Dachte ich, ah cool, wenn ein Unternehmen irgendwie ins Schleudern kommt, dann gibt es da vielleicht irgendwie Hilfen, wie man sich liquiditätsmäßig über Wasser halten kann. Darum geht es hier aber überhaupt nicht. Aber es geht um ein ganz, ganz anderes wichtiges Thema, wo man sich, glaube ich, gar nicht so riesen Gedanken macht. Also das kann ich jetzt bei mir selber sagen. Du hast ja so gesagt, Unternehmer zeichnen sich ja, glaube ich, erstmal dadurch aus, sehr mutig zu sein. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu mutig. Aber man ist ja bereit, Risiken einzugehen. Und man denkt sich auch immer, okay, man hat da Schutzengel. Ich hatte auch schon tatsächlich ganz, ganz viele Schutzengel. Aber es kann ja mal tatsächlich der Fall eintreten, dass man als Unternehmer ausfällt. Und da macht man sich, glaube ich, gar nicht so riesen Gedanken drüber, was dann denn eigentlich passiert, wenn ich ausfallen würde.
Ja, das ist richtig. Das in dem Kontext, du hattest den Begriff Notfallkonzept erwähnt, der, ich sag mal, sehr vielfältig natürlich eingesetzt und genutzt wird. Ja, wenn ich einen Wasserrohrbruch habe, ja, oder wenn ich einen IT-Unfall habe, dann brauche ich irgendwelche Notfallkonzepte. Also von daher gesehen ist es ein Begriff, der sehr vielschichtig verwendet wird. Treffender wäre es vielleicht eigentlich zu sagen, Sicherung der Geschäftskontinuität, ne, bei inhabergeführten Unternehmen, wenn denn eben Chef oder Chefin mal ausfallen. Und in dem Zusammenhang mag es vielleicht ein bisschen makaber klingen, aber der Tod des Unternehmers, das ist ja nicht der schlimmste Fall fürs Unternehmen selbst. Wenn ich selbst als Unternehmer versterbe, dann früher oder später, egal ob ich ein Testament habe oder nicht, früher oder später werde die Erbengemeinschaft eingesetzt. So, und dann steht ja fest, wer wofür handeln darf und wer wofür zuständig ist. Vielleicht haben die Vertreter nicht so die Ahnung vom Geschäft, aber darum können die sich ja kümmern. Es gibt in jedem Fall erstmal Menschen, die sich kümmern dürfen und die entscheiden dürfen. Das, worüber wir sprechen, wenn wir so über Geschäftskontinuität und Notfall sprechen, das ist, ich bin ausgefallen, ich habe einen Totalausfall, ich bin nicht tot, sondern ich liege handlungsunfähig im Krankenhaus und die Klassiker sind da, ich habe einen leichten Schlaganfall bekommen, ich habe einen schweren Autounfall bekommen, die Details dazu, die kann sich ja jeder selber ausmalen. Und in der Tat ist es so, dass 90% der Unternehmer keinen Plan für genau diesen Fall haben, dass sie für unerwartet für längere Zeit ausfallen. Dann kommen ganz
Kann ich ganz kurz dazwischen haken?
Ja.
Das ist zum Beispiel auch das, was ich im Kopf hatte. Ne? Du sagst ja gerade, der Tod des Unternehmers ist, ich meine, das ist schon ein makaberer Satz, wie du gesagt hast, nicht der schlimmste Fall, aber das ist ja im Regelfall auch das, was geregelt ist in so einem Gesellschaftervertrag. Ne? Wenn ich dann sage, aber das ist doch alles geregelt im Gesellschaftervertrag, dann ist, im Normalfall sollte das ja geregelt sein, was passiert, wenn einer ausscheidet, entweder weil er raus will oder weil er verstirbt aus dem Unternehmen. Das ist tatsächlich auch bei uns geregelt im Gesellschaftervertrag. Aber das ist ja, wie du gerade so schön gesagt hast, nicht das, um was es jetzt primär geht, sondern halt wirklich, wie du gesagt hast, ich liege jetzt im Koma oder was auch immer und falle erstmal temporär aus.
Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Und das ist wirklich ein weit, weit verbreiteter Irrglaube bei uns Unternehmern, dass durch das, was ich in meiner Satzung oder meinem Gesellschaftsvertrag geregelt habe und was ich vielleicht in meinem Unternehmertestament geregelt habe, dass ich damit fertig bin. Ja, aber diese Dinge, die gelten tatsächlich nur für den Todesfall. So, und es passiert halt im Leben eines Menschen viel häufiger, dass er mal handlungsunfähig ist, als dass er stirbt. Also muss ich eigentlich diese Situation referiert mich darum sorgen, dass ich da abgesichert bin und mich darum kümmern, dass mir da nichts passiert. Und die spannende Frage in dem Zusammenhang ist ja immer, warum kann ich denn nicht einfach davon ausgehen, dass mein Unternehmen in so einem Notfall weiterläuft? Weil mein Lebenspartner, der arbeitet doch schon seit 20 Jahren im Unternehmen mit. Oder meine Mitarbeiter, die wissen, was sie zu tun haben. Ja, oder die Kunden, die kennen uns wirklich als stabiles und verlässliches Unternehmen, was kann denn da schief gehen? Das sind eben die Dinge, die man normalerweise nicht auf dem Schirm hat. Denn wenn ich für so eine Situation nicht vorgesorgt habe, mein Lebenspartner, der darf nicht in so einer Situation für das Unternehmen handeln oder für mich persönlich handeln, wenn ich vor dem Notfall keine passenden Vollmachten erteilt habe. Dann haben wir noch einen zweiten Punkt, wo viele, viele Unternehmer in so einer Notsituation sich täuschen. Mitarbeiter, wenn ich als Chef ausfalle, die wollen in so einer Situation gar nicht für mich handeln, weil die richtigerweise sagen, da bin ich ja gar nicht bevollmächtigt. Und ich will mir später keine Vorwürfe gefallen lassen, dass ich vielleicht meinen Kompetenzbereich. Das sind so die Situationen, mit denen ein Unternehmen, ja, und das Umfeld sich konfrontiert sieht, wenn ganz plötzlich ohne jegliche Vorbereitung und ohne Abstimmung und ohne Vertretungsregelungen der Unternehmer halt
hat. Bei uns wäre ja der Fall gewesen, wenn jetzt, was wir nicht hoffen, aber was ja theoretisch auch passieren kann, dass wir beide gleichzeitig ausfallen, also Tobi und ich, dadurch, dass kein anderer Prokura hat, wäre das Unternehmen ja einfach handlungsunfähig gewesen, was Zahlungsverkehr und so weiter angeht.
Ja, bei euch ist es schon wunderbar geregelt. Ne? Ihr seid zwei Geschäftsführer, die nach außen hin allein vertretungsberechtigt sind. Also da lehnt man sich mal zurück und sagt, naja, wenn einer ausfällt, dann kann der andere weitermachen. Das ist jetzt eine Sondersituation. Die Standardsituation in vielen Unternehmen ist ja, ich habe den alleinigen Gesellschafter, Geschäftsführer. Wenn der ausfällt, habe ich ein riesiges Problem. Es gibt niemanden, der nach außen hin handeln darf, rechtswirksam, weil es gibt keinen Geschäftsführer mehr. Und, daran denken viele nicht, es gibt ja noch nicht einmal mehr einen Gesellschafter, der einen Ersatzgeschäftsführer bestellen könnte. Ja? Mhm. Und wenn ich dann nicht vorgesorgt habe, mit Handlungsvollmachten und so weiter, dann bleibt mein Unternehmen auch handlungsunfähig. Und bei euch die Situation, die du angesprochen hattest, wenn denn tatsächlich der Fall eintreten sollte, dass einer von euch ausfällt und der andere, das reicht ja, wenn der nicht erreichbar ist, ja, wenn der auf der lang geplanten Amazonas-Weltreise unterwegs ist und nicht erreichbar ist, dann ist auch bei euch das Unternehmen handlungsunfähig. Und da muss ich mir den Gedanken machen, wer kann vielleicht operativ Vertretung übernehmen, nur für diese Situation, wenn beide Geschäftsführer nicht in der Lage sind, das Unternehmen fortzuführen. Und das, was sich da anbietet bei uns, ich sag mal Familienunternehmen, das ist Prokuren. Die sind aber immer etwas sperrig bei uns Familienunternehmen. Ich brauche Gesellschafterbeschlüsse, ich brauche einen Notar, dem muss ich Geld geben, der muss das ins Handelsregister eintragen. Wenn es denn mal nicht mehr so sein soll, muss ich dem Notar wieder das gleiche Geld geben, dass er das alles wieder zurückdreht. Das, was bei uns Familienunternehmen ganz, ganz ausgezeichnet funktioniert, sind sogenannte operative Handlungsvollmachten. Die passen auf eine DIN A4-Seite. Die kann einer von euch beiden als Geschäftsführer ausstellen für Mitarbeiter, für Familienangehörige. Da brauche ich noch nicht mal einen Notar dafür, was den riesigen Vorteil hat, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, den ich mit so einer Vollmacht ausgerüstet habe, dann kann ich die ganz einfach wieder zurückziehen, ohne irgendwelche großen Verwaltungs. Genau. Das ist das Wichtige, die Handlungsfähigkeit des Unternehmens nach außen hin, Dritten gegenüber aufrechtzuerhalten, wenn da mal was passiert.
Und da unterstützt ihr konkret bei, dass jetzt so eine operative Handlungsvollmacht korrekt erstellt wird, weil es wahrscheinlich gibt es da irgendwie Dinge, auf die man achten muss.
Ja, und diese Dinge, die sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Die sind abhängig von der Rechtsform des Unternehmens. Ja. Beim Einzelunternehmen muss ich auf andere Dinge achten als bei einer GmbH. Und noch wieder anders ist es bei einer GmbH und OKG, wie ich denn dort die Dinge eintüte. Ich spreche mal so bildlich, dass es im Notfall auch tatsächlich funktioniert. Und muss ich natürlich auch schauen, abseits des juristischen Drumherums, ja, das ist auch nicht der Schwerpunkt dessen, wo wir beraten, sondern wir schauen uns an, wie weit sollen denn solche Handlungsbefugnisse gehen? Wer wird damit ausgerüstet? Wer ist vielleicht erster, zweiter, dritter Vertreter? Sollen die Vertreter gemeinsam handeln oder nacheinander abgestuft? Ja, und wie sind denn die Beziehungen untereinander bei den Unternehmen, wenn ich mehrere Unternehmen habe? Wie sollen die Dinge da geregelt werden? Und das ist ein Teil der Erfahrung, die wir denn in so die Beratung eines Unternehmens oder einer Unternehmerfamilie einbringen, die dann tatsächlich den unternehmerischen Wertstiften abseits der ganzen Juristerei, die, ich sag mal, letztendlich schön ausformuliert ein Rechtsanwalt macht dann. Aber ich muss ja erstmal wissen, was soll denn in diese Vollmachten rein? Ja, was soll überhaupt geregelt werden? Und das ist der springende Punkt dabei, wo wir unterstützen und wo ja unsere Erfahrung ganz einfach drauf basiert.
Ja, ist vermutlich genau das Gleiche, was ich auch meinen Kunden, Kundinnen immer sage, wenn es darum geht, dass die, keine Ahnung, beispielsweise auch eine GmbH machen, dann Gesellschaftervertrag brauchen, dann fragen die mich ja auch immer, kennst du irgendwie einen Anwalt oder hast du nicht irgendeine Vorlage, kann man sich die nicht irgendwo runterziehen? Ich meine, das kann man sich natürlich alles irgendwo aus dem Netz ziehen, irgendeine Vorlage. Das ist genau eigentlich wie bei Businessplänen auch. Vorlagen kann man sich auch alle aus dem Netz ziehen, kann die brav einfach ausfüllen, da vielleicht 3 Standardfragen beantworten, dann hätte man vielleicht auch einen Businessplan oder ein Gesellschaftervertrag. Aber genau das, was du sagst, es kommt ja wirklich auf die Inhalte drauf an und die sind ja ganz oft individuell. Also ne, deswegen ist da die Beratung ja an der Stelle, würde ich jetzt mal sagen, so wichtig, dass eben das Richtige auch geregelt wird und nicht irgendwas geregelt wird.
Ja, ein Stichwort, was du gegeben hast zu den Vollmachten aus dem Internet. Also mein Ratschlag dabei für das Unternehmertum: Finger weg von Vollmachten aus dem Internet, weil die in der Regel geschrieben sind für Privatpersonen, die funktionieren ganz einfach nicht für uns Unternehmer und die haben in der Regel auch einen Strickfehler, einen Webfehler. So eine Vollmacht aus dem Internet kann man sich vom Bundesjustizministerium gratis runterladen, so Vorsorgevollmachten. Derjenige, der so eine Vollmacht entwickelt, der muss immer einen Spagat machen. Der muss auf der einen Seite dafür sorgen, dass diese Vollmachten möglichst umfänglich sind. Das heißt, es muss möglichst viel geregelt sein. Auf der anderen Seite möchte man aber möglichst viele Menschen begeistern dafür, dass sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und das funktioniert nur, wenn die Sachen ganz, 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 ganz einfach sind. Sonst legen die Leute die Sachen wieder beiseite und sagen, ah, mache ich nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr fülle ich das Formular aus. Und so kommt man dann auch dahin, dass alle diese Formularvollmachten gleich gestrickt sind. Da steht nämlich drin: Wenn ich Jürgen Carstens ausfallen sollte, dann soll meine Frau mich für die unten angekreuzten Punkte vertreten dürfen. Und da liegt nämlich der Fehler drin. Meine Frau darf mich denn nämlich tatsächlich nur für die Dinge vertreten, die ich angekreuzt habe. Jetzt sagt der eine oder andere, Carstens, mach dir da mal gar keine Gedanken, weil ich habe alles angekreuzt, was anzukreuzen geht. Es gibt kein freies Kästchen mehr in dieser Vollmacht. Das nützt uns aber nichts. Weil wenn derjenige, der dieses Formular erstellt hat, wenn der etwas vergessen hat, mir zum Ankreuzen zu bieten, dann darf meine Frau mich in dieser Angelegenheit nicht vertreten. Und das, was dann passiert ist, dass das Betreuungsgericht auf den Plan kommt und im Zweifelsfall jemanden völlig Fremdes einsetzt, der sich dann dieser Dinge annimmt. Eine ordentlich handwerklich gebaute Vollmacht lautet nämlich genau umgekehrt. Die lautet nicht, meine Frau darf mich vertreten für die angekreuzten Dinge, sondern genau umgekehrt. Meine Frau darf mich in allen erdenklichen Dingen vertreten. So, damit bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Und dann kann ich sagen, vielleicht mit Ausnahme von 1, 2, 3, sie darf den Oldtimer nicht verkaufen. Ja, solche Dinge. So ist handwerklich richtig eine Vollmacht aufgebaut. Das ist, wenn es daneben geht, für Privatpersonen nicht so schön. Bei uns Unternehmern ist das ja untragbar. Da hängen Firmenwerte dran, da hängen jahrelang Weiß und Arbeit dran am Aufbau des Unternehmens, Mitarbeiterschicksale, wenn das alles nicht klappt. Also das ist schon wirklich, wirklich wichtig, dass ich da eben nichts aus dem Internet nehme, sondern dass ich da Wert darauf lege, etwas zu bekommen, was für mich und meine unternehmerische Situation wirklich passt. Also ein Maßanzug, der für mich geschneidert wird.
Ja, und was mir auch noch hängen geblieben ist aus unserem Erstgespräch, unter anderem hängen geblieben, sind viele Sachen hängen geblieben, aber das Thema Aktualität, weil das ist mir dahingehend hängen geblieben, dass Tobi, dir wird es vielleicht aufgefallen, der deutlich strukturiertere von uns beiden ist. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welches Dokument er tatsächlich hatte. Und da hattest du alles drauf verwettet, was du besitzt, dass es nicht mehr gültig ist, weil es da irgendwie eine Formänderung gab. Ist ja jetzt auch egal, worum es ging da in dem Fall. Aber da war es dann tatsächlich so, dass die Formulierung gar nicht mehr zutreffend war, weil sich schon irgendwelche Dinge geändert hatten. Und das ist ja auch etwas, wenn man dann, da springen wir jetzt vielleicht gerade ein bisschen, oder ich springe da gerade ein bisschen, wenn man dann dauer oder wenn man mit euch zusammenarbeitet, dass ihr auch auf sowas achtet, dass das, was man einmal aufgesetzt hat, auch tatsächlich immer die Aktualität behält.
Ja. Die Aktualität ist ein Punkt an der Stelle und da gehört es auch mit dazu, also die reine Erstellung der Vollmacht, das ist eine Sache, aber so ein Stückchen Papier, das ist ja kein Notfallplan. Dafür brauche ich ein kleines bisschen mehr und weiß nicht, ich werfe mal den Ball zu dir rüber, Nicole, an der Stelle, da kannst du sicherlich das eine oder andere vielleicht auch sogar aus eigener Perspektive dazu berichten.
Ja, ja. Natürlich, gerne. Also das Aktualisierungsdienst, was du gerade angesprochen hast, ist essentiell wichtig tatsächlich, weil wenn sich rechtlich was ändert, dann ist dieses Stück Papier nur noch das Papier selber wert, aber nicht mehr das, was draufsteht. Ne? Das heißt, wir jetzt bei uns bei SecoFox stellen sicher, dass sobald sich rechtlich was ändert, alle Vollmachten, die bisher erteilt worden sind, auch wieder rechtlich auf dem neuesten Stand sind. Wir erinnern auch daran, bei unserem Jahrescheck, hat sich was geändert? Seid ihr umgezogen? Sind Kinder hinzugekommen? Weil wir blicken ja nicht nur den Unternehmer an sich in die Augen, sondern auch der ganzen Familie. Ja? Also wir schauen uns die Unternehmerfamilie im Gesamten an. Das ist ganz wichtig. Ja? Sind die Kinder 18 geworden? Gibt es eine Sorgerechtsverfügung für die Kinder? Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja? Mama und Papa sitzen gerne mal im Auto vorne. Was ist mit dem Kind auf der Rückbank? Ja? Bei uns auch, oder bei mir jetzt, was du gesagt hast, aus persönlicher Erfahrung, wir haben einen gemanagten digitalen Notfallordner. Ne? Ich war jetzt Ostern 4 Tage in Italien und wie es gehen will, genau in diesen 4 Tagen kam ein nahestehendes Familienmitglied ins Krankenhaus. Was passiert? Meine Mama ruft mich völlig aufgelöst an. Wir brauchen sofort die Patientenverfügung. Die war natürlich nicht für sie sofort greifbar. Sie wusste auch gar nicht, wo die Dokumente gerade sind. Ich habe ihr den Notfallordner aufgemacht und habe ihr gesagt, wo sie hingreifen muss. Ja. Also von daher konnten wir dann innerhalb von kürzester Zeit den Patienten und die Patientenverfügung zur Verfügung stellen im Krankenhaus. Ja. Das Thema natürlich, ne, wo liegen denn die Vollmachten? Meine Mama hätte es wissen müssen, wo sie liegen. Ja. Sie war aber so aufgeregt, dass sie überhaupt nicht wusste, was sie denn jetzt tun soll. Ja. Im Zweifel wären diese Vollmachten bei der SEG treuhänderisch verwahrt im Safe gelegen und sie hätte einfach hingehen müssen und sich die Sachen rausholen müssen, ne? Oder geben lassen. Ja, bei uns kriegt nicht jeder diese Sachen, sondern die werden dann der Reihe nach rausgegeben, je nachdem, welche Vertreter das da in der Reihenfolge dran wären. Ja. Vielleicht, Jürgen, magst du noch ein bisschen was zu der speziellen treuhänderischen Verwahrung sagen?
Ja. Das ist halt ein Punkt. Wenn es gewünscht ist von den Unternehmern, dann nehmen wir halt alle Vollmachten, die unternehmerischen und auch die persönlichen, zu uns in die treuhänderische Verwahrung und verschließen die bei uns sicher im Safe. Auf die Idee sind auch gar nicht wir gekommen. Stand mal eines Tages ein Unternehmer vor der Tür bei uns im Büro und hat gesagt, so Herr Carstens, ich war jetzt beim Notar, ich habe mir alle Stempel abgeholt und was mache ich denn jetzt mit diesen Vollmachten? Ja, also zu Hause kann ich sie nicht verwahren. Ja, ich habe zu Hause zwar einen Pressor, aber da kommt Wager ja gar nicht ran. Der kommt überhaupt nicht in mein Haus rein und der soll auch gar nicht an meinen Pressor rankommen, weil da sind Dinge drin, die gehen den gar nichts an. Genauso mit dem Schließfach, was ich habe bei der Sparkasse. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich diese Vollmacht meinem Schwager aber auch nicht aushändigen, weil der kann das Ding verbaseln in den nächsten Jahren und findet das dann nicht wieder. Oder aber, das glaube ich zwar nicht, aber er hätte die Möglichkeit, diese Vollmachten jederzeit anzuwenden. Also Stichwort Vollmachtsmissbrauch. Also ja, war seine Schlussfolgerung Carstens. Und dann hat er mir die Vollmachten überreicht. Nehmen Sie die an sich und verwahren Sie die für den Notfall. Und wenn dann der Notfall eingetreten ist, dann händigen Sie diese Vollmachten genau der Reihenfolge entsprechend meiner Vertreter aus und ich möchte Sie bitten, wenn es Ihnen denn möglich ist, prüfen Sie auch, ob der Notfall überhaupt eingetreten ist. Oder nicht, dass ich nur mit Schnuppen auf der Couch liege und mein Sohn möchte sich ein neues Auto mit den Vollmachten kaufen. Und so sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, diese Dinge treuhänderisch an uns zu nehmen. Und Es sind etwa, ich sag mal, 199 von 200 Unternehmern lagern ihre Dokumente bei uns ein für den Notfall und beauftragen uns dann eben mit der Notfallaushändigung, wenn es denn soweit ist.
Ja, da finde ich auch das, was Nicole gerade gesagt hat, das Beispiel ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Notfall eingetreten ist und jetzt beispielsweise unsere Mitarbeiter müssten da agieren, dass die natürlich in so einer Paniksituation dann auch so ein bisschen nachvollziehbar erstmal so ein bisschen lost sind und dann vielleicht nicht genau wissen, wo liegt das denn jetzt? Also wenn sie mit mir zu tun haben, wissen sie sowieso nie, wo irgendwas liegt. ist da schon die Herausforderung. Deswegen finde ich den Service extrem wichtig. Vor allem, weil ihr ja dann auch einfach mit Ruhe und Besonnenheit dann das abarbeiten könnt, weil ihr einfach nicht so, oder ihr, eure Mitarbeiter, wer auch immer, da nicht so emotional gecatcht ist.
Genau, du sprichst da was ganz Wertvolles an. Wir haben unseren SecoFox Notfallpaten. Das heißt, es reicht, wenn du deinen Mitarbeitern sagst, im Fall der Fälle ruft ihr bei SecoFox an, sagt, es ist der Notfall eingetreten, wir brauchen euch. Mhm. Weil es wird bestimmt in dem Moment, wie du sagst, es wird Panik, Unruhe, Unsicherheit einhergehen, vielleicht dann auch Sorge um den Partner. Da habe ich alles andere im Kopf, als dass ich dran denke, dass ich vielleicht rechtzeitig die Unfallversicherung anrufe. Ja? Dass die dann auch nicht leistungsfrei gestellt wird, weil ich eine Frist verpasst habe. An solche Sachen denken wir. Ja? Wir sind, wie du sagst, emotional ungebunden da drin und können strukturiert abarbeiten, was zu tun ist und können auch mal sagen, das ist jetzt wichtig, die anderen Sachen stellen wir hinten an, geh ins Krankenhaus, kümmere dich um deinen Partner, deine Partnerin, deinen Geschäftspartner.
Mhm. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz einmal so einen Check durchgehen, den ihr als allererstes macht, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sagt, hey, das finde ich interessant, würde sich an euch wenden, was erwartet ihn dann genau?
Also wir beginnen grundsätzlich immer mit so einer kleinen Bestandsaufnahme. Weil wenn man nicht weiß, worüber man redet, kann man ja auch nichts Ordentliches entwickeln, was im Notfall hilft. So, das ist immer der erste Baustein. Und wir nennen das den Notfallcheck. Ja, und der dauert eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, mitunter auch eine Stunde, wenn es ein bisschen komplexer ist und wenn es vielleicht mehrere Unternehmen sind oder eine komplexere Familienstruktur. Und in diesem Notfallcheck, da gehen wir strukturiert einmal vom Unternehmen, von der unternehmerischen Situation auch in den persönlichen Bereich. Also bei einer unternehmerischen Situation, da ist natürlich wichtig, wenn ich mich mit dem Notfall auseinandersetze, welche Rechtsform ist es denn? Wie viele Unternehmen gibt es? Gibt es Beziehungen zwischen diesen Unternehmen? Wie viele Gesellschafter habe ich im Unternehmen? Welche Gesellschaftsanteile haben die? Ist im Unternehmen Familienmitglieder, die mitarbeiten. Ganz, ganz wichtig für den Notfall, weil diese Familienmitglieder, die im Unternehmen mitarbeiten, die werden in der Regel niemals von einem Betreuungsgericht als offizielle Betreuer eingesetzt werden, weil so ein Familienmitglied, das Arbeitnehmer ist im Unternehmen, hat dann ja einen Interessenskonflikt. Ja, ich bin Arbeitnehmer, soll aber den Chef vertreten. Da sagt das Betreuungsgericht, da lassen wir uns auch gar keine Experimente ein. Da setzen wir eine völlig neutrale Person ein, die frei von jeglichem Vorwurf ist, vielleicht ein Eigeninteresse oder einen Interessenskonflikt zu haben. Und dann habe ich halt den vom Gericht bestellten Betreuer im Unternehmen. Dann schaut man, gibt es Prokuren? Gibt es schon Handlungsvollmachten? Wie alt sind die? Ja, das ist so ein Überblick zu haben. Wie viele, bei euch auch, wie viele Geschäftsführer gibt es? Sind die alleinvertretungsberechtigt? Und besteht der Wunsch, diese Situation noch weiter abzusichern, vielleicht mit Mitarbeitern oder mit Familienangehörigen. Und dann kommt man dahin, was muss ich denn jetzt machen, um diese Konstellation nach außen hin gegenüber lebensfähig zu halten, dass das Unternehmen nach außen hin handeln kann und darf, wenn ich selbst als tragende Säule ausgefallen bin. Und dann habe ich noch die Perspektive nach innen hinein, in den Eigentümerkreis, in den Inhaberkreis, in den Gesellschafterkreis. Wer, wenn ich als Gesellschafter ausfalle, wer darf denn in dieser Situation meine Stimmrechte und meine Gesellschafterrechte wahrnehmen? So, und da gibt es keine Universalregel dafür, sondern da gibt es bestimmte familiäre Konstellationen, da gibt es Konstellationen unter Partnern, die besonders sind und davon abhängig, entscheidet sich denn jeder Unternehmer dafür, ich möchte meine Vertretungsregelung gerne so und so und so gestalten. Und da sind wir natürlich in einem riesen Vorteil. Wir können da ganz einfach aus dem Nähkästchen plaudern, wie andere Unternehmensinhaber oder wie andere Unternehmenskonstellationen diese Sachen geregelt haben. Und es ist in der Tat so, wir haben bisher keinen einzigen Unternehmer oder Unternehmerfall gehabt, wo wir nicht auf eine Lösung gekommen sind, was die Vertretungsregelung betrifft. So, und wenn ich dann eben das Paket habe, das und das und das und das ist zu machen, um mein Unternehmen oder mein Nähunternehmen abzusichern, dann blenden wir einmal in den persönlichen Bereich hinein und schauen, gibt es denn schon Patientenverfügung oder Vorsorgevollmachten? Na, was decken die denn ab? Wie alt sind die? Gibt es ein Testament oder ein Unternehmertestament? Besteht der Wunsch, wenn ich verheiratet bin, dass mein Lebenspartner auch mit abgesichert wird? Weil es sieht schon komisch aus, wenn ich nur mich absichere, aber meine Ehefrau, wenn der etwas zustößt, dass dann eben für die ein Betreuer eingesetzt wird und ich draußen vor bin. Ich meine, damit könnte ich überhaupt nicht umgehen mit dieser Situation. Meine Frau liegt im Krankenhaus und jemand anders spricht mit den Ärzten und legt die medizinischen Maßnahmen fest. Bis hin zu, ja, gibt es erwachsene Kinder? Macht es Sinn, die auch mit abzusichern? Bei mir ist es so der Fall, wenn ich da mal erzähle, wie meine Situation ist, ist es ganz einfach. Wenn ich ausfalle, dann wird meine Frau mich in allen Bereichen vertreten. Gesundheit, privates Vermögen und unternehmerisches. Wenn die auch ausfallen sollte, der Klassiker ist ja, man saß gemeinsam im gleichen Auto, als der Unfall passierte, dann habe ich einen Ersatzvertreter, bei mir ist es mein erwachsener Sohn, dann wird der das übernehmen. Wenn der auch ausfallen sollte, habe ich noch eine weitere Ersatzvertreterin, meine erwachsene Tochter. Vertreterkette nennt man das. Naja, einer fällt aus und der nächste rückt nach. Und da haben wir dann bei mir meine Kinder, die sind beide erwachsen und die haben auch so etwas wie eine Patientenverfügung und Vorsorge für sich erstellt. Meine Kinder, die sind noch nicht verheiratet. Das heißt, deren eigene Absicherung ist, die haben Vater und Mutter als erste Vertreter eingesetzt und das jeweilige Geschwisterkind als Ersatzvertreter. Und dann haben wir folgende tolle Konstellation in der Familie. Wenn irgendeiner von uns vieren ausfällt, dann sind die anderen in der Lage, Vertretung zu übernehmen. Ja, wenn meinem Sohn etwas zustoßen sollte, jetzt im Frühjahr, schwerer Motorradunfall, der liegt im Krankenhaus, dann bin ich in der Lage, auf seinen digitalen Notfallordner zuzugreifen. Ich kann Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht ans Krankenhaus leiten. Das geht per E-Mail. Und damit sind erst einmal die Ärzte mir gegenüber überhaupt von der Schweigepflicht entbunden. Weil nur weil ich der Vater bin, erzählen mir die Ärzte nichts. Die sind mir gegenüber ja gar nicht von der Schweigepflicht entbunden. Ne? Mhm. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen, auch in Konstellationen, wo eben Familienmitglieder, wo der Wunsch besteht, die Familie abzusichern und eben nicht nur das Unternehmen. Und so hangelt man sich Stück für Stück durch. Was ist gewünscht? Ja, in welcher Form? Mit welchen Vertretungsregelungen? Wer soll mit einbezogen werden in dieses Notfallkonzept und am Ende steht denn eine Architektur, ich nenne das mal so, von Vollmachten, von Vertretungsregelungen, die dann für jeden Einzelnen und für die Unternehmen im Notfall auch tatsächlich greifen und funktionieren.
Ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, so ein Notfallcheck, da wollen wir ja den Zuhörenden ein Goodie jetzt mitgehen, wenn sie den Podcast auch jetzt so weit gehört haben. Dass, wenn Sie jetzt Interesse dran haben, das einfach mal zu machen, können Sie sich gerne an euch wenden. Und wenn Sie sich auf diesen Podcast beziehen, bekommen Sie den Notfallcheck, den wir ja auch mit euch oder mit dir in dem Fall gemacht haben. Bei uns hat er, glaube ich, 40 Minuten irgendwie gedauert oder 45 Minuten, völlig kostenfrei. Und haben dann zumindest ein Bild der Architektur, wie es aussehen kann und können dann ganz frei entscheiden, gehen Sie mit euch in die Bütt oder nicht?
So ist es.
Ja, und das hast du mir gerungen an der Stelle. Das mache ich aber auch sehr, sehr gerne für die Zuhörer, weil jemand, der hier an so einem Podcast teilnimmt, das ist ja ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, die sich für das Drumherum im Unternehmerischen wirklich interessiert. Und das bieten wir sehr, sehr gerne an, dass wir diesen Notfallcheck, dass wir den kostenfrei, also wenn sich jemand auf dich oder auf diesen Podcast bezieht, dass wir den kostenfrei durchführen. Am Ende dieses Notfallchecks weiß jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin, habe ich dünnes Eis und wo ist das dünne Eis und was ganz genau muss ich machen, um die Kuh vom Eis zu bekommen. Ja, bleibe ich mal bei diesen Bildern. Und das ist völlig unverbindlich und hat nichts damit zu tun, ob in irgendeiner Form wir Notfallpläne denn noch machen oder nicht, sondern diese Ergebnisse, die bekommt der oder diejenige von uns ausgehändigt. Und wenn der oder diejenige einen Bruder hat, der Rechtsanwalt ist und dem das zutraut, dass er das macht, dann kann er diese Ergebnisse aus dem Notfallcheck nehmen, zu seinem Bruder gehen und sagen, pass auf, das ist die Analyse meiner Situation, dafür möchte ich mich absichern. Und dann ist das perfekt, dann haben wir wieder jemanden auf die sichere Seite gebracht. Stelle. Und wenn es denn jemanden gibt, der sagt, ja, ich habe jetzt erkannt, dass ich was machen muss, ich habe aber einfach keine Lust dazu, mich damit auseinanderzusetzen, ja, mich in Paragraphen einzuarbeiten und mich jetzt um Inhalte zu kümmern. Ich will mich um mein Geschäft kümmern, ich will mich um meine Familie kümmern und meine Hobbys, aber Notfallplan will ich nicht. Dann nehmen wir den auch sehr, sehr gerne an die Hand und führen den durch die Erstellung so einer Notfallkonzeption, wenn es denn dann gewünscht ist.
Ja, und da vielleicht noch als Ergänzung meinerseits an all diejenigen, die noch im Gründungsprozess sich befinden. Ich weiß, also wenn ich da von mir selber spreche, das ist ein Thema, was man erstmal gerne wegschiebt. Also jetzt nicht Gründungsprozess, sondern eine Risikovorsorge und so Notfalldinge. Aber spätestens, wenn man hoffentlich jetzt diesen Podcast gehört hat oder mit euch den Notfallcheck gemacht hat, wird schon deutlich, wie wichtig es ist, sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen. Und ja, natürlich, egal, ob man das über euch macht oder über irgendwelche anderen Anwälte, was auch immer, am Ende des Tages wird irgendjemand dafür wahrscheinlich ein Honorar nehmen, was auch völlig okay ist für die geleistete Arbeit. Und es macht total Sinn, das direkt, also aus zweierlei Gesichtspunkten meiner Meinung nach, direkt im Gründungsprozess mit zu berücksichtigen. Zum einen können wir das Honorar direkt mit in die Kapitalbedarfsplanung mit aufnehmen. Dann sind es nicht auf einmal Kostenpositionen, die dann, ich sag mal, in Monat 3, 4 oder so aufploppen, wo man sagt, aber ich würde es gerne machen, kann es mir aber gerade nicht leisten, weil ich bin noch gerade dabei, mein Geschäft aufzubauen. Und dann schiebt man das immer, was auch vielleicht okay ist, aber wenn man es geschoben hat und der Fall tritt vorher ein, ist es doof. Deswegen macht es total viel Sinn, das in den Kapitalbedarf mit aufzunehmen. Und wo ihr ja auch schon, das habt ihr mir auch gesagt, mit Banken schon im Gespräch seid und ich es ja auch von Banken her kenne, Banken fragen ja auch immer, wie sind denn die Risiken abgesichert? Und das ist ja ein enormes Risiko, wenn der Unternehmer temporär ausfällt. Weil gegen Tod ist man dann über eine Todesfallschutzversicherung sind die Banken da abgesichert. Aber was passiert konkret, wenn er temporär ausfällt? Und da ist es meiner Meinung nach auch sehr zielführend, wenn wir im Gründungsprozess und im Businessplan, im Finanzierungsprozess schon mit aufnehmen können, pass mal auf, darum haben wir uns auch gekümmert. Also wir nehmen eine Sorge von euch, liebe Banken, weil wir uns darum gekümmert haben. Also zwei mega positive Effekte, wenn man es direkt mit im Gründungsfinanzierungsprozess hat.
Vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle, weil es hört sich ja wahnsinnig umfangreich an und sehr zeitintensiv und genau das ist es eben nicht. Ne? Wir haben da ein System entwickelt, das man innerhalb von wenigen Stunden, wir reden hier von 3 bis 4 Stunden alles in allem, ein komplettes Notfallkonzept hat, ne? Und zwar als Unternehmer und als Unternehmerfamilie. Das heißt, Zeitaufwand, auch in der Gründungsphase, überschaubar.
Ja, sehr, 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 sehr guter Hinweis auf jeden Fall nochmal.
Ich habe vielleicht da eine kleine Anekdote noch dazu, weil da sind auch gar nicht wir drauf gekommen, dass es blau ist, das so komprimiert wie möglich zu machen, sondern erst mal ein Unternehmer in unserer ersten Zeit auch auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Carstens, Sie brauchen jetzt gar nicht weiterreden. Ich weiß ja, dass ich das absichern muss und wir machen das jetzt auch zusammen. Aber, sagte der Unternehmer, glauben Sie nicht, Herr Carstens, dass ich mich jetzt jeden Montag 6 Wochen lang von 9 bis 12 mit Ihnen zusammensetze und Notfallplan mache? Da habe ich keine Zeit dafür, da habe ich keine Lust dafür. Bauen Sie, Herr Carstens, dass dieses ganze Paket, dass das so zeitsparsam und effizient wie möglich für mich ist, wortwörtlich sagte der Unternehmer, Herr Carstens, wenn Sie viel Arbeit damit haben, ist mir das wurscht. Ja? Halten Sie das für mich so effizient wie möglich. Und so sind wir dann auch darauf gekommen, dass in Summe man nach 4 Stunden fertig ist. 1 Stunde, das ist dieser Notfallcheck. Und dann brauche ich oder wir, meine Berater, den Unternehmer ein einziges Mal für 3 Stunden am Stück. Dann ist alles für den Unternehmer fertig. Da läuft viel, viel, viel im Hintergrund, was der Unternehmer gar nicht mitbekommt. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass wir diese Arbeit von ihm fernhalten. Das ist etwas, wo viele Leute dann sagen, Mensch, also das, wenn es so, wie heißt es so schön, wenn es so geschmeidig für mich durchläuft, dann ist es ein weiterer Punkt, ganz einfach diese Sache nicht lang auf die Bank zu schieben, sondern tatsächlich mal anzugehen.
Gut, in den Genuss kommen wir ja, in den Genuss der 3 Stunden.
Ganz genau.
Und dann kann ich da, weil ich gehe mal davon aus, wenn diese Podcast-Folge erscheint, haben wir unseren Notfallkoffer schon. Dann kann ich im Intro, Outro, werde ich dann berichtet haben, wie auch diese 3 Stunden, wahrscheinlich mache ich es im Outro, sich angefühlt haben.
Du wirst genauso überrascht sein wie ich damals, als ich den Prozess durchlaufen bin und mir gedacht habe, wie, 3 Stunden sind vorbei. Aber wo sind die denn hingegangen? Ja, das ist wie ein spannender Kinofilm gewesen. Und es gab wahnsinnig viele Aha-Effekte für mich, weil ich bin damals in die Firma eingestiegen und habe gesagt, ich habe doch alles. Ja? Ich hatte sogar auch gedacht, ich hätte für mein Kind vorgesorgt und so weiter. Ich habe gesagt, ich habe eine Patientenverfügung. Und ich bin sowas von ernüchtert dann nach unserem Erstgespräch rausgegangen. Ich habe alles irgendwie durcheinander gebracht. Ich hatte nämlich in meiner Patientenverfügung angekreuzt, natürlich möchte ich zu Hause sterben, wenn es ist. Was ich da mit meinem Mann oder meiner Familie antue, habe ich überhaupt nicht weiter bedacht. Ja? Mm. Dass der im Zweifel oder auch mir selber damit antue, dass ich im Zweifel überhaupt nicht die perfekte Versorgung kriegen kann zu Hause. Das kam erst, als ich hier bei SecoFox war und dann die Hintergründe richtig verstanden habe. Also diese tollen Aha-Effekte und die greifbaren Beispiele, die in den 3 Stunden dann erzählt worden sind, die hat es so lebendig gemacht, dass die verflogen sind wie nichts.
Ja, also kann ich bestätigen. Ich fand schon im Notfallcheck waren ganz viele Aha-Momente für mich auf jeden Fall dabei. Nochmal waren viele Aha-Momente hier im Podcast für mich dabei. Gibt es noch irgendwas eurerseits, was die Zuhörenden noch dringend wissen sollten, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
Ich würde sagen, keine Angst vorm Notfallplan. Das Thema hört sich riesig und kompliziert an. Es ist viel einfacher, wenn man es weiß, wie es geht und wenn man jemanden an der Seite hat, der einen begleitet.
Ja, ich glaube, das ist die richtige Konklusion an der Stelle. Man muss halt mal anfangen und die Dinge nicht immer wieder nach unten auf den Stapel legen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, auf eine einfache Art und Weise für sich selbst mal so ein bisschen Bestandsaufnahme machen zu lassen, mit jemandem, der sich auskennt. Also ich spreche diesen Notfallcheck an. Und der, wenn sich jemand mit einer Referenz auf den Podcast bezieht oder auf mich bezieht, der diesen Notfallcheck sogar kostenfrei machen kann, dann glaube ich, ist das ein ganz, ganz, ganz wertvoller Schritt, um eben Unternehmen und Unternehmertum und die Werte, die ich geschaffen habe im Laufe meines Lebens mit meinem Unternehmen, zu sichern. Und danach stehen einem dann Tür und Tor offen, sich zu entscheiden, möchte ich es jetzt umsetzen, möchte ich es überhaupt umsetzen, wen wähle ich dafür? Und das ist dann der zweite Schritt, aber man muss den ersten halt gehen und sagen, pass auf, jetzt mache ich das mal tatsächlich, diesen Notfallcheck und da bin ich dann hinterher schlauer und habe dann die Entscheidungsmöglichkeiten für mich, mit den Dingen entsprechend umzugehen.
Ja, cool. Nichts hinzuzufügen meinerseits, unterschreibe ich so. Vielen, vielen Dank und vielleicht machen wir bei Gelegenheit nochmal eine zweite Folge, wenn uns noch ein schickes Thema einfällt.
Immer gerne.
Gut, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Mike Check, das war er. Der Podcast, der Real Talk zum Notfallcheck. Vielen, vielen Dank nochmal an Nicole und Jürgen für den sehr, sehr informativen Real Talk zu einem Thema, was er, muss ich sagen, nicht wirklich zu meinen Herzensthemen gehört. Also alles, was mit Vorsorge, Absicherung zu tun hat, ist für mich immer sehr schwer verdaulich. Ich schiebe es gerne von mir, auch wenn ich weiß, dass das nicht unbedingt immer der, in Anführungsstrichen, richtige Schritt ist. Also viel kluger wäre es vermutlich, sich da rechtzeitig drum zu kümmern. Und in diesem Fall haben Tobi nämlich das tatsächlich gemacht. Hatten wir ja schon sowohl im Real Talk drüber gesprochen, als auch im Intro hatte ich schon kurz erwähnt. Und wir hatten ja auch im Real Talk gesagt, ich werde berichten, wie der persönliche Termin bzw. der Termin in der Zoom oder Teams auf jeden Fall, wie es zeitlich war. Und ich kann bestätigen, wir sind tatsächlich mit der Erstellung des gesamten Notfallplans insgesamt mit 4 Stunden hingekommen. 1 Stunde waren grob Vorbereitung und der Termin hat dann tatsächlich 3 Stunden gedauert. Also auf jeden Fall ein Zeitinvestment, was man definitiv gehen kann, egal wie viel man drumherum zu tun hat. Und ihr habt das Easter Egg ja mit Sicherheit entdeckt im Real Talk, wenn ihr euch auf Unternehmer Jam Session bezieht. Und ihr fragt bei der Seku Fox an und möchtet den Notfallcheck machen, dann ist dieser Notfallcheck für euch kostenfrei. Wie gesagt, einfach auf Unternehmer Jam Session beziehen und ihr bekommt den kostenfreien Notfallcheck. Links etc. Pizzle findet ihr alles in den Shownotes und das soll es auch gewesen sein. Ich bin draußen, wie total überraschend für mich, Kabelbinder. Und das ist ein Bezug auf die jetzt tatsächlich letzte Vinyl, die im Sammy Deluxe Vinyl-Abo gekommen ist. Ich habe letzten Freitag schon gesagt, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Vinyl, die vorletzten Freitag gekommen ist, die letzte Vinyl war. Aber der Postmann klingelte und hat mir unter anderem diese 7-Inch gebracht, Kabelbinder von Sammy Deluxe. Ein unfassbar guter Song, den ich vorher noch nie gehört habe. Ich finde ihn auch nicht auf YouTube, Spotify, wo auch immer. Ich habe ihn nicht gefunden. Er ist sehr, sehr geil, der Song. Und mit, weil es das letzte Paket war, ist auch die dazugehörige Box gekommen, in die man dann die 8 Platten-Vinyls fein säuberlich reinsortieren kann, was ich natürlich noch nicht gemacht habe, sondern die stehen bei mir im IKEA-Plattenregal. Mittlerweile Kallax, früher, wie sie früher, Expedit, ne, Regal. Wie dem auch sei, schon wieder viel zu lange gequatscht. Kommt gut durch die Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt. Wenn es wieder heißt, Release Friday, neue Folge, Unternehmer Jam Session. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.